NDR Kultur à la carte.
Am Mikrofon mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich Kerstin Holzer, Journalistin und Schriftstellerin. Sie hat in einer Art Trilogie über die Familie Mann schon Bücher veröffentlicht über Elisabeth Mann-Borghese und über Monika Mann. Und jetzt als dritter Teil kommt Thomas Mann macht Ferien. Ich denke mal, dass so ein bisschen von der Stimmung im Sommer am Tegernsee, so wie Thomas Mann es 1918 erlebt hat, dass man das heute auch noch nachempfinden kann.
Ja, unbedingt. Der Tegernsee ist ganz sicher einer der schönsten bayerischen Seen. Im Süden von München, umgeben von Bergen, eigentlich ein richtiger Bergsee, weil die Berge doch wirklich ans Ufer herangehen. Er ist auch etwas kälter als die anderen Seen. Man hat dieses unglaubliche Panorama und gleichzeitig lädt er zur Innenschau ein, glaube ich. Und das ist etwas, was wahrscheinlich Thomas Mann in seinem Sommer 1918 auch sehr geholfen hat.
Mich wundert nicht, dass in Bayern die Ferien für die Kinder immer relativ spät sind im Sommer, weil es, glaube ich, im August, September, wenn dies so glüht so ein bisschen, das ist sicherlich die schönste Zeit. Wann war Thomas Mann mit Familie und Kindern und Schwiegereltern, wann sind die dort angereist?
Die sind Mitte Juli angereist, Mitte Juli 1918, und sie sind bis zum 9. September 1918 geblieben. Und sie haben recht, der August ist ein besonderer Monat in Bayern, vielleicht weil es schon so nah an Italien ist. Da ist schon so etwas, ja, da hat der Sommer schon so etwas Schweres. Und das spürt man, da ist eine gewisse Mattigkeit, so eine gewisse...
Es gibt auch schon Gewitter.
Es gibt auch schon richtig schwere Gewitter, aber die Sonne kann eben noch wirklich sehr glühen, es wird sehr heiß. Und diese angenehme Lähmung, die man hat, die trägt sich ja auch zur Ferienstimmung bei. Dazu, dass man sich einfach mal auf dem Steg lang macht, ein Buch liest, einfach nur liegt und die Wassertropfen auf den Lidern wegtrocknen lässt, ja, und nach innen schaut.
Sie nehmen uns mit in diesen Sommer 1918. Sie sind sehr intensiv eingestiegen in die Familiengeschichte Mann. Wir kommen sicherlich noch intensiver darauf, welche neuen Erkenntnisse Sie auch vermitteln in Ihrem Buch, das so ganz leicht und auch angenehm zu lesen daherkommt und doch ganz viel Nuanciertes und viel Tiefe auch enthält. Ich hoffe, dass wir ein bisschen intensiver darüber ins Gespräch kommen in der nächsten Stunde. Sie haben sich Musik ausgesucht, zum Beispiel Edward Elgar. Und Sie haben gewählt The Dance Scenes from the Bavarian Highlands. Ja. Ist das für Sie ein bisschen so die Stimmung in Bayern im Sommer?
Also ich finde, das gibt ganz gut die Stimmung wieder, wenn man zum Beispiel von München aus in die Berge fährt und dann ab einem bestimmten Punkt die Berge auch schon sieht. Das ist so ein euphorisches Stück. Und ich finde, diese Euphorie empfindet man auch immer, ja, wenn es Richtung Alpen geht.
Wir hören den Chor des Bayerischen Rundfunks und Max Hanft am Klavier mit The Dance aus Scenes from Bavarian Highlands von Edward Elgar. Am Pult steht Howard Armen.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Heute mit Kerstin Holzer, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Thomas Mann macht Ferien, und zwar da, wo Ferien besonders schön sein können, am Tegernsee. Aber es war eine schwierige Zeit, Kerstin Holzer. 1918. Hat das diese Familienferien eigentlich überschattet?
Das war ganz sicher ein krisenhafter, sehr, sehr schwieriger Sommer für Thomas Mann. Er wartete auf das Erscheinen eines Buches, das er fertiggestellt hatte, Betrachtungen eines Unpolitischen, das im Herbst erscheinen sollte, nach den Sommerferien also. Aber schon im Sommer zeichnete sich ab, dass in diesem letzten Sommer, Kriegssommer des Ersten Weltkriegs, die Deutschen den Krieg eben verlieren würden. Revolution lag in der Luft, und er hatte ein Buch verfasst, in dem er den Obrigkeitsstaat feiert, in dem er sich antidemokratisch äußert, geradezu chauvinistisch das Deutschtum feiert. All das, all diese Welt also, die demnächst in Stücke gehen würde. Und das war ihm schon bewusst. Und er musste fürchten, als Schriftsteller auch auf Seiten der Kriegsverlierer zu stehen. Das hat ihn enorm belastet.
In Ihrem Buch ist es so, dass Sie auch darstellen, dass Thomas Mann eine erstaunliche Fähigkeit hatte zur Selbstkritik, zur Selbstreflexion. Er hat selber gewusst, dass dieser Text im Moment seiner Fertigstellung überholt war und nicht richtig war. Hat er versucht, das zu stoppen?
Ihm war zumindest bewusst, dass er ein großes Risiko läuft, mit diesem Buch historisch auf dem absolut falschen Dampfer zu sitzen. Und das war für ihn besonders problematisch, weil er ja im familiären Umfeld schon die ganze Zeit so eine Art innerfamiliäre Opposition hatte. Sein Bruder Heinrich war eher demokratiefreundlich, und er hatte sich politisch mit ihm völlig überworfen. Die sprachen schon kein Wort mehr miteinander. Die Schwiegermutter Hedwig Pringsheim, Katja Manns Mutter, war liberal, pazifistisch, Kriegsgegnerin. Naja, auch nicht damit einverstanden, dass er in den Betrachtungen eines Unpolitischen diesen Krieg nun so feiert, der ja das Deutschtum verteidigen sollte. Und in diesem Sommer 1918 schwante ihm also schon, dass er da nicht richtig mit lag. Er hat tatsächlich nach der Rückkehr versucht, die Auslieferung dieses Buches zu verhindern. Nach einer seiner vielen schlaflosen Nächte mit Katja besprochen im Morgengrauen, es wird ein Telegramm geschickt an den Verleger, bitte Auslieferung absagen. Antwort des Verlegers: zu spät. Das Buch war draußen.
Hat das eigentlich in dieser Ehe für Spannung gesorgt,
absolut,
dieser Text?
Absolut. Der Sohn Golo Mann erinnerte sich daran, hat das auch in seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen notiert, dass die Ehe der beiden gerade in diesen Jahren des Ersten Weltkriegs sehr angespannt war. Es kriselte zwischen den beiden. Warum? Katja Mann war sehr viel skeptischer als ihr Mann, was die Situation betraf, natürlich auch stark beeinflusst von ihrer eigenen Mutter Hedwig Pringsheim. Aber sie war eben auch eine ungemein loyale Ehefrau. Und obwohl ihr Mann sich ja wohl offenbar verrannt hatte, hatte sie sich entschieden, an seiner Seite zu stehen, ihm zur Seite zu stehen und ihn auch zu verteidigen. Aber natürlich war es so, dass dieser literarische Kriegsdienst, als den hat er seine Aufgabe betrachtet, und ihr, ich will mal sagen, Wache stehen, sie auch zermürbt haben.
Sie müssen sich in diesem Sommer wieder verständigt haben, denn Ihr Buch schließt ja damit, dass Katja Mann nach diesen Ferien schwanger nach München zurückkehrt. Und wir lernen überhaupt eine außerordentlich starke, auch sehr humorvolle, vergnügt in die Zukunft blickende Frau kennen, die mit dem Fahrrad unterwegs war, um in dieser Zeit, wo ja Nahrungsmittel rationiert waren, knapp waren, mit dem Fahrrad unterwegs war, um bestimmte Dinge zu bekommen, um ihre Familie zu ernähren.
Katja Mann war eine ganz erstaunliche Frau. Sehr patent, sehr vital, eine wichtige Stütze für ihren Mann, gerade in diesem sehr krisenhaften Sommer. Und ja, sie ist mit dem Fahrrad auf Einkaufsausflüge gefahren in München, diese Dame aus großbürgerlichem Haus. Sie hat sich in diesen Jahren des Ersten Weltkriegs zu einer Heldin entwickelt. Das bestätigen die Kinder Klaus, Erika und Golo. Und war überhaupt nicht zimperlich. Ganz eindeutig ist das, dass das ein Sommer der Veränderung war, auch für dieses Paar, auch zum Guten hin. Golo erinnert sich daran, dass die Eltern an jedem Abend, an dem es nicht gewittert oder geregnet hat, und das war ein sehr regenreicher Sommer 1918, abends mit dem Ruderboot rausfuhren. Thomas Mann, ein ganz erfahrener Ruderer, hat Katja Mann über den See gerudert. Und wenn die beiden zurückkamen, stand Golo Mann mit seinen 9 Jahren am Bootssteg. Die Villa Defriger hatte ja ein tolles Seegrundstück mit Bootshaus, mit Boot, mit Steg. Und er wartete. Er wollte sich nützlich machen. Er wollte helfen, das Boot mit reinzuziehen. Und hat das auch getan. Und ich habe daraus geschlossen, dass diese Eltern trotz ihrer 5 Kinder, das Personal, trotz der Sorgen, die wie Wolken über ihnen hingen, doch sich Zeit für sich genommen haben. Und ja, sie ist schwanger aus diesen Ferien zurückgekehrt und hat Michael Mann, den jüngsten Sohn, erwartet.
Die Kinder haben dort am Tegernsee das wirklich genossen. Das wird in ihrem Buch klar, dass sie da den ganzen Tag auch Freiheit hatten. Da hat keiner aufgepasst. Die durften spielen, ins Wasser gehen, auch mit dem Boot rausfahren. Und dann, es gibt ja auch Bücher darüber, wie die suggerieren, wie grausam streng Thomas Mann zu seinen Kindern war. Da heißt es bei ihnen so schön, ich möchte den sehen, der im Homeoffice arbeitet und sich nicht gestört fühlt durch den Lärm von Kindern. Also sie beschreiben hier ein anderes Bild von Thomas Mann. Ein moderner Familienvater, der auch mit den Kindern spielt, mit den Älteren zum Oktoberfest gefahren ist, mit der kleinen Elisabeth in der Sandkiste gespielt hat. Überhaupt die kleine Elisabeth, das erzählen Sie, das Kindchen, das er besonders liebte von Anfang an.
Ja, also ich bin ja auch jemand, der zu Hause arbeitet. Ich habe mein Büro zu Hause und ich kann mich auch an viele Momente erinnern, wo ich mich sehr gestört gefühlt habe, weil mein Sohn noch klein vielleicht Freunde da hatte oder Krach gemacht hat, während ich einen Videocall hatte oder so. Und ich habe da schon ein gewisses Verständnis dafür, dass man sich gestört fühlen kann. Es ist insgesamt ein ziemliches Klischee, finde ich, Thomas Mann immer noch als diesen kalten, narzisstischen, desinteressierten Vater darzustellen. Ich glaube, das trifft einfach nicht zu. Es gibt in den Tagebüchern so viele Hinweise darauf, wie lebhaft er interessiert ist an den Kindern, an ihrem Aufwachsen, an ihren Interessen, an ihren Eigenheiten, auch an den Schwierigkeiten, die sie haben. Und das spricht auch eher dafür, dass er sich sehr involviert gefühlt hat in dieser Familie. Sowohl er als auch Katja waren extrem liberale Eltern. Antiautoritär, da gab es das Wort noch gar nicht. Die Kinder sollten sich selbst beschäftigen und das konnten sie auch. Und sie konnten es, weil sie von zu Hause diese Atmosphäre gewöhnt waren, dass man sich kreativ beschäftigt, dass man sich etwas ausdenkt. Sie haben Theater gespielt, sie haben gelesen, sie haben selbst sehr früh, wie Klaus zum Beispiel, angefangen zu schreiben, weil sie das auch zu Hause erlebt haben. Das scheint doch etwas sehr Inspirierendes gewesen zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Geschenk, was das Elternhaus einem geben kann.
Über Thomas Mann und seine Ferien 1918 sprechen wir hier bei NDR Kultur à la carte. Und Sie haben sich gewünscht, Rideau Lunaire mit Chili González. Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Kerstin Holzer mit ihrem neuen Buch Thomas Mann macht Ferien. Er machte Ferien 1918 am Tegernsee und das war ein in jeder Weise schwieriges Jahr. Sie haben es genannt, das Jahr der Veränderungen, auch innerhalb der Familie. Und er hatte neben den Problemen mit einem Text, den er abgeschlossen hat, mit dem er nicht mehr zufrieden war und der ihm bis heute vorgeworfen wird, die Betrachtung eines Unpolitischen, er hatte Zahnweh. Wie ist er damit umgegangen?
Relativ tapfer, finde ich. Er hat damit zu kämpfen gehabt, dass ihm in diesen Ferien eine Schneidezahnkrone herausgefallen ist. Damit musste er erstmal zum Zahnarzt auf die andere Seeseite rüber. Fast täglich schreibt er an seinen Freund Ernst Bertram. Mal ist er mit dem kleinen Dampfer gefahren, mal hat er sich selber rübergerudert, was auch immerhin 25 Minuten dauert. Kein Wort der Klage dann später, als er den zweiten Zahn verliert. Das ist dann schon im Herbst. Er nimmt das noch recht stoisch, er weiß aber natürlich nicht, was wir, die Leser der Tagebücher, wissen, dass sich da eine Zahnmisere, nennt er das, anschließen wird. Es bleibt nicht bei dem einen Zahn, der zweite Schneidezahn muss auch weg, Arsen wird verwendet, die Wurzeln werden behandelt, der Eckzahn trägt auch nicht für die Brücke. Es gibt dann einen Moment, wo Thomas Mann zu Hause mit einer breiten Lücke im Oberkiefer sitzt und auf sein Provisorium wartet, seine Post derweil macht und raucht. Das hat mich schon beeindruckt. Er wechselt irgendwann den Zahnarzt und man beglückwünscht ihn dazu.
Man merkte an dem Detailreichtum, mit dem Sie auch die Zahnepisode schildern, wie tief Sie eingestiegen sind in die Vorbereitung für diesen Roman. Sie haben erzählt, dass Sie in München gearbeitet haben im Hildebrandhaus, also in der sogenannten Monazensia. Was ist das für ein Haus?
Die Monazensia in München verfügt neben dem Thomas-Mann-Archiv in Zürich über den größten Originalbestand von Materialien von und zu der Familie Thomas Mann. Da habe ich vor allem gearbeitet, als ich mich mit dem Buch über Monika Mann, Mona Scheller, beschäftigt habe. Denn da lagen sehr viele unveröffentlichte Briefe. Die kann man dann aus dem Archiv bestellen. Dann setzt man sich in eine Kammer, bekommt weiße
Handschuhe. Kann das jeder oder?
Man muss das beantragen. Also im Fall von Monika Mann waren diese Briefe nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, da musste ich einen Antrag stellen bei den Urheberrechtsnachfolgern. Auch sowas gehört dazu, damit ein Buch überhaupt entstehen kann. Und dank dieser Großzügigkeit konnte ich das lesen und durfte sie auch für das Buch verwenden. Beim Buch Thomas Mann macht Ferien war es anders. Das Material, was ich brauchte, war bereits veröffentlicht. Die Tagebücher, die Betrachtungen eines Unpolitischen, die kleine Geschichte, mit der er sich als Fingerübung eigentlich in diesem Sommer 1918 beschäftigt hat, Herr und Hund, über seinen Jagdhund-Mischling Bauschan und vor allem der Zauberberg. Denn ich bin davon überzeugt, dass ohne die Einsichten dieses dramatischen Sommers der Zauberberg nicht der große Zeitroman geworden wäre, als dem wir ihn jetzt auch haben und feiern, ein Buch über Denken und Lieben und Sterben und mit einer wirklich humanistischen Botschaft, die von Liebe erzählt und von Güte erzählt. Ohne die Einsichten dieses Sommers hätte Thomas Mann dieses Buch so nicht geschrieben.
Seine Fähigkeit zur, heute nennt man das ja Resilienz, merkt man ja daran, dass er in diesen Spaziergängen mit seinem Hund Bauschan Trost findet.
Ja.
Wie kommt das?
Diese kleine Erzählung Herr und Hund, die ist oft und lange unterschätzt worden. Und ich finde sie ganz bemerkenswert. Sie ist übrigens auch eine der Lieblingserzählungen von Thomas Manns Enkelin Nika Borgese, der Tochter von Elisabeth Mann. Das hat sie mir kürzlich erzählt. Eine ganz kleine 100-Seiten-Erzählung, in der es eigentlich um die inneren und äußeren Abenteuer bei Spaziergängen mit dem Hund geht. Es wird aber was anderes miterzählt. Wie viel Ruhe und Kraft einem das Alleinsein in der Natur schenkt. Und Thomas Mann ist ja nur allein mit dem Hund. Er ist nicht einsam, macht einen großen Unterschied. Die Natur umfängt den Menschen, das wird auch miterzählt, mit einer großen Kraft, mit der Ruhe, mit dem Versprechen, dass es sowas wie, ja, sowas wie Ordnung gibt und so ein Weitermachen. Und das kann schon sehr, sehr tröstlich sein. Das wird alles da miterzählt. Und natürlich ist es ein tolles Porträt von Bauschan, diesem originellen Hund, ein Mischling, ganz wichtig, das wird auch gefeiert. Thomas Mann schafft es sogar, dass er sich am Ende dieser Erzählung eigentlich zum Kasper macht. Jemand, der eigentlich unbeholfener, kindischer ist als der Hund, mit dem er in einer Art Streit gerät darüber, dass der Hund eben einen Jäger anhimmelt und da bei dieser Jagdszene nicht weichen möchte, sondern zuschauen möchte. Und Thomas Mann platzt vor Eifersucht, weil sein Hund einen anderen Mann angeschaut hat.
Dieses Idyll mit Hund, war das so ein Text, mit dem er sich schriftstellerisch erholt hat von dem...
Ganz klar.
Von den Betrachtungen eines Unpolitischen.
Ganz klar. Er hat nach diesem 600-Seiten-Werk Betrachtungen eines Unpolitischen zwei kleine Stücke geschrieben, beide von der Fachwelt einigermaßen kritisch beachtet. Also das eine ist Herr und Hund, ein Idyll. Und dann gibt es den Gesang vom Kindchen. Wir haben gerade schon von Elisabeth gesprochen, dem Kindchen. Elisabeth ist in diesem Sommer 1918 erst 3 Monate alt.
Und er ist völlig vernarrt in sie.
Er ist völlig vernarrt in sie. Er hat das Gefühl, zum ersten Mal zu verstehen, um was es bei Vaterliebe geht. Und er hat ja schon 4 Kinder. Und im Gesang vom Kindchen, den er dann im Herbst 1918 auch schreibt, leider in Hexameter, in Gedichtform, das ist ja mitunter etwas gewollt. Aber was er da eigentlich erzählt, ist seine tiefe Dankbarkeit darüber, dass er dieses Offenbarungserlebnis hat. Er hat dieses kleine Kind, er sieht auch seine anderen 4 Kinder nochmal neu. So etwas wie schlechtes Gewissen und Reue werden spürbar. Er schreibt, all die Jahre hätte er beim Thema Familie immer nur versucht, seine Freiheit, seine Eigenständigkeit zu beschützen vor diesem ganzen Krach und dem Chaos. Und jetzt sieht er, dass ihm das sehr viel innere Ordnung schenkt. Und dafür ist er dankbar. Das ist eigentlich eine recht reife Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, auf die man vielleicht auch erst kommt, wenn man eine große Krise zu bewältigen hat. Dass man sich eben fragt, was gibt mir Halt?
Man lernt Thomas Mann ganz neu kennen als erstaunlich modernen Autor in ihrem Buch. Und ich glaube, dass sie damit auch eine neue Generation repräsentieren von Menschen, die sich mit Thomas Mann beschäftigen. Ob sie das als leidenschaftliche Leser, als Privatmenschen tun oder eben als Forscher oder um etwas darüber zu veröffentlichen. Das ist, Thomas Mann wird neu gesehen in der heutigen Zeit. Jede Generation entdeckt sozusagen ihren eigenen Thomas Mann. Erleben Sie das auch so?
Ja, nicht nur jede Generation. Ich würde behaupten, jeder liest seinen eigenen Thomas Mann. Aber mir fällt in diesem Jubiläumsjahr, 150. Geburtstag Thomas Mann, schon etwas auf. Thomas Mann wird mehr und mehr als Mensch gesehen mit seinen Widersprüchen und mit seinen Ambivalenzen. Und auch mich hat in dem Buch nicht der Thomas Mann als Denkmal interessiert. Weil was macht man mit einem Denkmal? Entweder man verbeugt sich, man ehrt es. Oder man guckt auch kritisch hoch und sagt, naja, so toll warst du nicht. Und das hat mich beides nicht so sehr interessiert. Mich hat der Thomas Mann interessiert, der mich als enthusiastische Leserin erreicht. Denn ich bin ja keine Germanistin. Ich nähere mich ihm als Leserin. Und habe festgestellt, dass er mir, je mehr ich von ihm lese, auch immer wieder neue Erkenntnisse zu geben hat. Alleine wie er im Zauberberg zum Beispiel diese große Gereiztheit da dieser weltfremden Gesellschaft oben auf dem Berg in ihrem Sanatorium erzählt, die überhaupt nicht mitkriegen, was in der Welt eigentlich los ist. Dass diese große Gereiztheit, die finden wir doch in unserer nervösen Gegenwart ganz genauso. Und auch, dass Thomas Mann in diesem Jahr endlich, möchte man sagen, als demokratischer Autor, als demokratischer Aktivist geradezu gesehen und gefeiert wird. Naja, das liegt natürlich auch daran, dass wir in unserer weltpolitischen Situation feststellen, dass seine Äußerungen über die Demokratie, die eben verteidigt werden muss, dass die erschreckend aktuell sind.
Das ist ja auch in den vielen Gedenkveranstaltungen sehr in den Mittelpunkt gerückt worden. Thomas Mann als Demokrat, als moralischer Wachrüttler durch seine Reden an das deutsche Volk während des Krieges und sein Engagement auch für ein neues Deutschland. Und er ist ins Exil gegangen und letztlich konnte er nicht wieder zurückkommen, weil der Rückweg wahrscheinlich genauso schwer ist, wie das Wegkommen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt im Gedenken an Thomas Mann. Wir hören jetzt, das ist Ihr Wunsch, den Herzallerliebst-Walzer von Herbert Pixner. Der Komponist selbst spielt jetzt Harmonika. Am Bass hören wir Werner Unterlercher, an der Gitarre Manuel Randi und an der Harfe Heidi Pixner. Thank you. NDR Kultur geht es heute um Thomas Mann, um das neue Buch von Kerstin Holzer. Thomas Mann macht Ferien. Im August macht er Ferien am Tegernsee. Das hat auch ganz viel Lokalkolorit, so die Majestät der Berge und dieser funkelnde, türkisfarbene See, wenn die Sonne scheint. Das alles spürt man auch in diesem Text. Und für mich war es so überraschend, jetzt ihren Kerstin Holzer neuen Thomas Mann kennenzulernen, denn ich kannte einen anderen Thomas Mann aus ihrem Buch über Monika Mann. Da war ich streckenweise schockiert und böse darüber, wie Monika Mann in dieser Familie wirklich irgendwie, sagen wir mal, durch jedes emotionale Raster gefallen ist. Eine ungeliebte Tochter.
Eine ungeliebte Tochter, das ist wohl richtig. Aber war es tatsächlich Thomas Mann, von dem diese Abwehr dieses doch sehr schwierigen Kindes, das irgendwie nicht recht seinen Weg fand, das nicht so richtig funktionierte? Ich habe das Gefühl, es ging doch viel mehr von Katja Mann aus. Das war für mich auch eine gewisse Enttäuschung bei der Recherche, muss ich sagen. Aber tatsächlich war es so, dass Katja Mann mit dieser mittleren Tochter Monika irgendwann die Geduld verloren hat, in einer Zeit, die sehr schwierig und belastend war. Exil, die Sorge um die alten Eltern, die Sorge um 6 Kinder, das Finden eines neuen Zuhauses, gleichzeitig die Aufgabe, dem ja doch sehr labilen Mann ein Arbeitsumfeld wieder schaffen zu wollen.
Aber Sie zitieren auch Thomas Mann, der Sie in jeder Weise unbegabt findet. Also als sie anfängt, Klavier zu spielen, stellt Thomas Mann fest, die kann es einfach nicht. Als sie beginnt zu malen, findet er sie auch als Malerin langweilig. Also ganz unbeteiligt war der Vater Thomas Mann nicht.
Nein, das war er ganz sicherlich nicht. Er hatte mehr Freude an anderen Kindern. An Erika, seinem herrlichen Kind, an Klaus, der tatsächlich ja sehr begabt war, wie er sah, vor allem an Elisabeth. Er hat dennoch, finde ich, im Rahmen dessen, was ihm möglich war, versucht, auch Monika zu unterstützen. Ich denke da an den Moment nach dem großen Schiffsunglück 1940. Monika Mann und ihr Mann haben versucht, den Atlantik zu überqueren. Das Passagierschiff wurde von den Deutschen bombardiert und versenkt. Ihr Mann starb vor ihren Augen, sie selbst 18 Stunden lang im Wasser.
Und das kann man sich kaum vorstellen.
Es muss ein Trauma gewesen sein, von dem sie sich auch nicht erholte so schnell, als sie dann bei den Eltern in Amerika unterschlüpfte. Und was macht Thomas Mann? Thomas Mann gibt ihr etwas zu lesen. Als Schriftsteller gibt er ihr das Buch, das er für eins der tröstlichsten überhaupt hält, Anna Karenina von Tolstoi. Und wir wissen das, weil Monika Mann in dieser Zeit einen Brief schreibt an jemanden, der ihr kondoliert, ein Freund ihres verstorbenen Mannes, und sie schreibt, sie fühlt sich wie die kleine Kitty, der man versucht, ihr Herz zusammenzukleben, wie eine Vase, die zerbrochen ist. Und das hat mich schon auch gerührt, dass Thomas Mann im Rahmen dessen, was ihm möglich war, versucht hat zu helfen. Er ist der Literat, der weiß um den Trost und um die Wirkmächtigkeit von Literatur, und das versucht er weiterzugeben. Aber ja, er und Katja Mann haben Monika Mann schon nicht wirklich geholfen in ihrer sehr labilen, traumatisierten Lage.
Also Mutter Mann schrieb, die hat immer schlechte Laune, die ist muffig, die muss hier weg.
Ja.
Aber immerhin hat ja Monika Mann auch so viel Selbstheilungskräfte in sich, dass sie es zumindest teilweise schafft. Sie hat denn diese großartige Idee, nach Capri zu ziehen.
Das ist ja eigentlich eine Flucht eher gewesen.
Eine Flucht. Und da hat sie denn auch einen Mann gefunden, der sie auf Händen tragen wollte, verehrt hat. Den übrigens Thomas Mann, immer nannte er ihn abfällig den Fischersohn? Oder wie?
Er hieß in der Familie der Fischer aus Capri. Er war aber ein Sohn von Maurern und Handwerkern, aber er war der Erbe, Mitbesitzer einer wunderbaren Villa, der Villa Monacone auf Capri. Ich würde behaupten, wahrscheinlich das schönste Haus in der besten Lage Capris, genau vis-à-vis der berühmten Faraglioni-Felsen. Und tatsächlich hat Monika Mann über eine erhebliche Resilienz verfügt. Sie wusste, wann sie zugreifen musste, wenn das Leben ihr etwas Glück angeboten hat.
Sie haben in Ihrem Buch Thomas Mann macht Ferien eine Szene, die mich sehr berührt hat. Die Kinder haben für den Geburtstag von Katja eine ganze Weile Sahne zurückgehalten und gesammelt, weil sie ihr die zum Geburtstag servieren wollten. Und nun kam der Geburtstag, August, Sahne im Keller. Wir ahnen, was passiert. Die Sahne ist schimmelig geworden.
Eine Maus schwamm in der Sahne.
Auch noch eine Maus schwamm in der Sahne. Und das beschreiben sie so schön, dass das eben als Familienanekdote verarbeitet wurde. Die hatten sehr viel Humor und Selbstironie, um mit solchen Dingen umzugehen. Also es war nicht so schlimm, sondern man hat das dann lustig weitererzählt.
Naja, in dem Moment war es wahrscheinlich schon ein furchtbares Ärgernis und die Kinder waren ganz zerknirscht darüber. Es gibt auch eine andere Szene aus dieser Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Kinder stellen sich an, um Eier zu kaufen. Und diesen kostbaren Einkauf transportieren sie nach Hause und dann fallen die Eier eben doch auf die Straße und sind zerbrochen. Klaus Mann hat das mal erzählt. Das war dann natürlich schwierig vor dem Hintergrund dessen, dass die Versorgungslage enorm schwierig war. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Katja Mann ist mit dem Fahrrad rumgefahren. Man hat auf dem Schwarzmarkt auch eingekauft. Die Manns verfügten natürlich über das nötige Geld, um auch überhaupt auf dem Schwarzmarkt einkaufen zu können, als sehr privilegierte Familie. Und das war eben auch am Tegernsee so, auch auf dem Land. Also das war auch Katjas Aufgabe. Und am Tegernsee war das eben auch relativ schwierig. Das ist auch aus den Tagebuchaufzeichnungen Hedwig Pringsheims ersichtlich.
Die Schwiegereltern sind ja auch noch gekommen. Das kann für Thomas Mann nicht nur angenehm gewesen sein. Denn Nein. Die waren ja in vielen Dingen nicht ganz einer Meinung.
Nein, Hedwig Pringsheim war politisch ganz anderer Auffassung als Thomas Mann. Das wussten die beiden auch voneinander. Und sie fand ohnehin ihren Schwiegersohn etwas zimperlich. Sie hat ihn mal einen Pimperling genannt und manchmal auch das Tommy-Männchen. Also da schwingt schon ein gewisser Spott auch mit. Aber sie wusste, dass ihre Tochter Katja dort ihren Platz sieht und dort auch glücklich ist. Und Hedwig Pringsheim hat überhaupt in diesen Ferien was ganz Tolles gemacht. 10 Tage kommen die Großeltern also auch an den Tegernsee. Sie quartieren sich erstens woanders ein, auf der anderen Seeseite.
Sehr angenehm.
Ja, sehr klug. Und sie hängen der Familie auch nicht jede freie Minute auf der Pelle, sondern machen auch mal was alleine. Und drittens, sie vermeiden politische Auseinandersetzungen. Das ist eine sehr kluge Idee von Hedwig Pringsheim gewesen. Es muss auch mal gut sein, man muss auch mal miteinander schwimmen können, essen können, sich vorlesen. Sie hat etwas richtig gemacht mit ihrem politisch anders denkenden Schwiegersohn. Sie hat persönlich kein Hehl aus ihrer Meinung gemacht, von der sie keinen Schritt abgewichen ist. Aber sie hat die Tür immer offen gehalten. Sie hat immer Gesprächsbereitschaft signalisiert. Sie musste noch ein paar Jahre warten. Der Wandel von Thomas Mann hin zu einem republikanisch-demokratisch denkenden Menschen, der wird noch ein paar Jahre dauern. Aber irgendwann hat Hedwig Pringsheim Thomas Mann da, wo sie ihn haben möchte, an der Seite der Demokratie. Und damit wird sie sehr zufrieden gewesen sein.
Haben die Manns eigentlich Kontakt gehabt mit anderen Familien, die dort Urlaub gemacht haben? Ich denke, da sind im Sommerjahr, ist da die Crème de la Crème von München, oder?
Ja, natürlich. Der Tegernsee war schon zu der Zeit begehrte Sommerfrische der wohlhabenden Städter aus München. Nicht nur aus München, aber eben vor allem, das ist ja nur heute nur eine Stunde mit dem Auto, damals 3 Stunden mit dem Zug. Man konnte direkt mit dem Zug bis nach Tegernsee fahren. Das war also gut angebunden. Und recht bekannte Münchner Familien hatten dort ihre Sommerdependance, die sogenannte Sommerfrische. Zum Beispiel die Familie Hallgarten. Ricky Hallgarten war ein enger Freund von Klaus und Erika Mann. Die Familie von Grete Weil, der späteren Schriftstellerin, hat dort gelebt. Man hatte Kontakte. Und auch Ernst Bertram, der Vertraute von Thomas Mann, eigentlich muss man sagen, der einzige Freund, der ihm in dieser schwierigen Zeit geblieben ist. Die anderen hatten sich ob des ganzen Kriegs gerasselt.
Welche Rolle hatte Ernst Bertram im Leben von Thomas Mann?
Ernst Bertram war ein Gelehrter, ein recht offen homosexuell lebender Germanist, mit dem Thomas Mann sich austauschen konnte über die Betrachtungen eines Unpolitischen. Er hat ihm so viel Vertrauen geschenkt in Briefen und auch in Gesprächen und auf Spaziergängen. Er hat ihn sogar eingeladen an den Tegernsee. Ernst Bertram kam dann auch für ein paar Tage. Die beiden Herren spazierten in Kreuth. Und sehr interessant, 1933 hat Ernst Bertram noch versucht, ein bisschen positiv über die neue politische Zeit zu sprechen. Er ist später Thomas Mann doch sehr entfremdet gewesen durch seine Unterstützung für das nationalsozialistische Regime.
Wir hören jetzt etwas leises, melancholisches. Sie haben sich gewünscht, den Lindenbaum aus dem Liederzyklus Die Winterreise von Franz Schubert. Wir hören das hier mit Leo Slezak und Heinrich Schacke. Eine historische Aufnahme von 1928, also 10 Jahre nach den Ferien der Familie Mann am Tegernsee. Ja, eine historische Aufnahme von 1928 mit Leo Slezak. Und Sie haben gesagt, Kerstin Holzer, der war auch am Tegernsee, so wie Thomas Mann.
Ja, Leo Slezak, den wir hier gehört haben, war auch im Sommer 1918 am Tegernsee. Ein Opernsänger, enorm erfolgreich, der jeden Sommer zur Sommerfrische in seinen Blumenhäusel am Tegernsee kam, direkt am Ufer in Egern. Und dort übrigens der Hungerhofbauer hieß, denn Leo Slezak musste abspecken. 3 Zentner schwer, wie er war, und 2 Meter hoch. wurde er von seiner Frau in den Sommerferien immer auf Diät gesetzt, damit er nach den Ferien wieder zur Saison in seine Opernkostüme passte, ist aber dauernd ausgewürzt zu ein paar Weißwürsten hier, ein paar gebratenen Enten da. Und der Bevölkerung war er sehr sympathisch. Erstens mal, weil er aus seiner Liebe für das ganze Tegernseer-Gebiet keine Hehl gemacht hat und immer davon geschwärmt hat. Das kommt schon mal ganz gut an. Und er hatte eben einen guten Humor über sich selbst, hat er gesagt, wenn er morgens in den See hupft, tritt auf der anderen Uferseite das Wasser über und die Leute sagen, aha, der Herr Kammersänger badet.
Ja, und hier war er zu hören, Leo Slezak, mit dem Lindenbaum, der ja im Werk von Thomas Mann auch eine Rolle spielt.
Das ist ein wichtiges Lied aus dem Zauberberg. Hans Castorp hört auf dem Grammophon eine Reihe von Titeln, die ihm sehr nahe gehen, in dieser Fülle des Wohllauts. Und dazu zählt auch der Lindenbaum. Der Lindenbaum, ein Schubert-Lied, das etwas sehr Trauriges hat. Es handelt von Heimweh, von der einsamen nächtlichen Reise und von der Erinnerung an einen Baum, an den man sich aus der Jugend erinnert, wo die Zweige rauschen und wir haben es ja gerade gehört, eigentlich dem einsamen Wanderer zurufen, komm her zu mir, hier findest du deine Ruhe. Also es geht hier nicht nur um Heimweh, es geht eigentlich um die Sehnsucht nach dem Tod. Und das ist auch etwas sehr Gefährliches an diesem wunderherrlichen Lied, wie Thomas Mann findet.
Sie haben sich für unsere Sendung auch ein Lied gewünscht, das nichts mit Thomas Mann zu tun hat. Ich denke, das haben Sie sich für sich selbst gewünscht. Frank Sinatra, The Things We Did Last Summer. Haben Sie sich das also sozusagen als Geschenk für sich selbst gewünscht?
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Vielleicht auch als Geschenk an meinen Vater, der Frank Sinatra sehr, sehr gerne gehört hat. Es geht in diesem Song aber auch um das, was wir aus einem Sommer schöpfen und was einen weiter begleitet, was diese Kraft, die wir in einem Sommer finden können. Denn wir nehmen ja, ob wir in der Krise sind oder nicht, wir nehmen ja in die Ferien immer auch uns selber mit. Aber wir finden auch zur Ruhe und wir lassen die Welt ein bisschen draußen und finden zu uns. Und ja, wir nehmen das mit in den Herbst, wir nehmen das mit in den Winter. Und auch davon handelt dieser schöne Song von Frank Sinatra.
Boat rides we would take, the moonlight on the lake, the way we danced and hummed our favorite song, the things we did last summer, I'll remember all winter long. The midway and the fun, the Cupid dolls we won, the bell I rang to prove that I was strong. The things we did last summer, I'll remember all winter long. The early morning hike, the rented tandem bike, the lunches that we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade, like promises we made. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer, I'll remember all winter long. Tried so to forget, at times I do, and yet The memory of you lingers like our song. The things we did last summer I'll remember.
Der Kultur à la carte im Jahr 2025. Es ist das Thomas Mann, ja, es ist sehr viel an Thomas Mann gedacht, erinnert, gewürdigt, gefeiert worden. In einer der Ansprachen zu Thomas Mann aus diesem Anlass erinnerte jemand an 1975, wo der Vorwurf hieß gegen diese Gedenkveranstaltung, dass man ihn zu sehr heilig gesprochen, zu sehr auf einen Denkmalsockel gestellt habe und kritische Stimmen gefehlt haben. Hatten Sie, Kerstin Holzer, in diesem Jahr das Gefühl, dass man ihn zu sehr verehrt und zu kritiklos betrachtet? Oder kamen da eigentlich alle Aspekte aus Ihrer Sicht vor?
Ach, ich finde, da kamen sehr viele Aspekte vor und auch sehr widersprüchliche. Was immer wieder interessant ist, weil es eben zeigt, dass es so viele Sichtweisen auf Thomas Mann gibt und dass er uns doch recht rätselhaft geblieben ist. Aber eben auch, dass er uns noch heute interessiert, dass er uns noch heute angeht. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass sein Werk uns so viel zu erzählen hat. Es erzählt uns was von politischer Verantwortung. Es erzählt uns aber auch was darüber, wie wir mit dem Leben umgehen sollten, gerade wenn man sich manchmal schwer damit tut oder als Außenseiter fühlt. Damit kennt Thomas Mann sich sehr gut aus und er hat auch eine Antwort darauf. Und das ist die höhere Heiterkeit, das ist der Humor. Thomas Mann wird immer dann besonders humorvoll oder ironisch in Momenten, wo man sich denkt, das ist doch nur noch zum Verzweifeln. Und dass er dann immer wieder findet zu einer humorvollen Sicht und auch zu Selbstironie, das ist etwas, was mir an ihm besonders viel Freude macht.
In diesem krisenhaften Sommer 1918, als ich das in Ihrer Beschreibung gelesen habe, dachte ich, hoffentlich können Familien heute, wenn die Situation auch mal für uns schwieriger wird, und das ist ja zu befürchten, auch so damit umgehen wie diese Familie. Die ist privilegiert, aber auch privilegierte Familien heute stehen ja unter einem enormen Druck, wo man fürchtet, was ist, wenn da eine wirkliche Krise kommt?
Na, bei der Familie Mann in diesem Sommer fällt auf, dass es einen politischen Graben innerhalb dieser Familie gibt. Das ist ja auch in vielen Familien heute so. Ich finde, Thomas Mann ist, was seine politische Anschauung in dieser Zeit betrifft, in der Familie geradezu isoliert. Aber er findet wieder zurück. Und auch das ist ein Beweis dafür, dass die Familie Mann über ein Talent verfügte. Man hat in Krisen ganz gut zusammengehalten. Diese Familie hat sich gerade in Krisen besonders bewährt und sie hat auch in Krisen immer wieder die Nähe gesucht. Das ist ja auch auffällig 1933, als das Ehepaar Mann in der Schweiz bleibt, weiterreist nach Südfrankreich und auch alle anderen Kinder kommen in diesem Sommer 1933 in Sanary. Es ist eine Familie, die sich sicher schwer getan hat miteinander. Kein Wunder bei so einer Vielzahl von großen Persönlichkeiten, mit ihren Eitelkeiten. Aber es ist eine Familie, die auch einen engen Zusammenhalt bewiesen hat. Das finde ich schon faszinierend.
Wenn Sie heute einem jungen Menschen Thomas Mann näher bringen wollen, ich persönlich finde ja am humorvollsten und selbstironischsten und witzigsten ist er in seinen Tagebüchern. Da reißt er sich ja nun wirklich das Herz auf und sagt heute schlechte Laune oder auch heute gute Laune, ich weiß gar nicht warum. Was würden Sie einem jungen Menschen empfehlen zu lesen von Thomas Mann heute?
Ich würde vielleicht nicht mit dem Zauberberg anfangen, der mir das liebste Buch ist. Ich würde empfehlen Mario und der Zauberer. Mario und der Zauberer ist eine kurze Erzählung und sie handelt eigentlich davon, wie schnell man politisch verführbar wird. Und das wird erzählt im Gewand einer Sommerferiengeschichte, auch hier wieder Ferien.
Strand,
diesmal
Italien.
Strand in Italien. Und es gibt einen ganz gefährlichen Magier, der die Menschen in Hypnose versetzen kann. Und das ist ganz schön gefährlich, das geht nicht gut aus. Das ist eine Warnung an uns alle. Aber sie ist sehr unterhaltsam erzählt und wahrscheinlich aktueller denn je.
Kerstin Holzer, ich würde, wenn jemand Zugang sucht zum Werk von Thomas Mann, zunächst mal Ihr Buch empfehlen. Thomas Mann macht Ferien, das man mit großer Freude und auch Genuss und Gewinn lesen kann. Es ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch über Thomas Mann, über Ihr Buch und Ihren Besuch bei NDR Kultur à la carte.
Ich bedanke mich sehr.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.